Du großer, allmächtiger Gott, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass du unsere Stärke und unser Halt bist in dieser Welt, Herr, wo so vieles nicht stimmt. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns heute dein Wort auftust und dass du uns zeigst, was dieses wichtige Kapitel in Epheser 6 uns mitteilen möchte, was eigentlich die Realität ist, die uns alle betrifft, in der wir alle stehen. Und wie wir damit umzugehen haben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt durch mich sprichst, Herr, und dich selbst verherrlichst in unserer Mitte. Amen. In dieser Welt, in der wir uns alle befinden, werden Gegebenheiten ganz unterschiedlich gedeutet und verstanden. Wenn du nach Indien gehst und einen Hindu fragst, warum ihnen vielleicht was Schlechtes widerfahren ist, dann wird er sagen, Karma. Wenn du zu manchen Naturreligionen gehst und fragst, warum ist dir was Schlechtes widerfahren, dann würden sie antworten, naja, die Ahnen waren mir nicht gut genug gesinnt oder in der geistigen Parallelwelt hat irgendwas mit meinem geistartigen Doppel nicht gestimmt. Wenn du den westlichen aufgeklärten Menschen fragst, warum ist dieses und jenes passiert, dann sucht er eine rationale Erklärung dafür oder er sagt letztendlich, es war Zufall. In Afrika und Asien und auch in Südamerika ist das Leben stark geprägt von dem Glauben daran, dass es eine geistige Welt gibt. Es ist so arg geprägt, dass sich manchmal das ganze Leben um diese geistliche Welt irgendwie rumdreht. In unserer westlichen Welt versucht man das eigentlich so arg wie es geht auszuklammern, weil man es für irrational hält. Also im Normalfall macht man sich eigentlich lächerlich über diese Dinge. Wir sehen also, es sind zwei so Extreme, die da herrschen in dieser Welt. Die eine sagen, die geistliche Wirklichkeit ist alles, so dass man oft sogar Angst hat davor. Die anderen sagen, eine geistliche Wirklichkeit gibt's gar nicht. Mir ist aufgefallen, diese zwei Extreme, die kann es sogar uns als Christen treffen, die wir per Definition davon ausgehen, dass es eine geistliche Wirklichkeit gibt. Es gibt da diese überskeptischen Konservativen, denen sich sofort die Nackenhaare aufstellen, wenn sie auch nur den Begriff Geister, Dämonen, Exorzismus oder sonst was hören. Sie wollen ebenso alles irgendwo rational und profan deuten. Und dann gibt es auf der anderen Seite, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Extrem-Charismatiker, die hinter jedem Baum einen Geist sehen. Da wird jedes Problem sofort auf einen Geist irgendwie zurückgeführt. Na, du hast Trinksucht, dann hast du den Geist der Trinksucht. Du kämpfst mit sexueller Anfechtung, na, dann ist es der Geist der Pornografie. Es geht sogar so weit, dass manche dann so geistliche Kreuzzüge durchführen, meinen, manche Gebiete sind von irgendwelchen Geistern heimgesucht und da müssen wir jetzt dagegen ankämpfen. Das Ganze ist meines Erachtens aber wenig biblisch fundiert und irgendwie, ich sag mal, vieles ist einfach sehr erdacht. Das ist irgendwo so ein mystisches Denken. Man versucht dann quasi die Herrschaft Christi zu proklamieren über einem Gebiet. Und ich frage mich immer, wo steht das eigentlich so in der Bibel? Also ihr seht, man kann irgendwie in so Extreme rutschen, was die geistliche Wirklichkeit betrifft. Die Frage ist jetzt aber für uns als Christen, die wir heute hier in den Reihen sitzen, wie gehen wir denn eigentlich richtig damit um? Was hat es mit der geistlichen Welt auf sich? Und wie soll ich damit umgehen? Wir haben heute diesen ganz bekannten Text der geistlichen Waffenrüstung und ich möchte euch drei Punkte nennen, die wir heute betrachten wollen anhand dieses Bibeltextes. Wir wollen uns als erstes anschauen, dass wir alle in einem geistlichen Kampf stehen. Das sind die Verse 10 bis 13. Dann wollen wir anschauen, dass Gott uns eine geistliche Waffenrüstung gegeben hat. Das sind die Verse 14 bis 17. Und dann wollen wir uns anschauen, welchen geistlichen Beistand Gott uns ebenso bietet. Und das sind die Verse 18 bis 22. Lasst uns den ersten Punkt anschauen, der geistliche Kampf. Lest mal mit mir die Verse 10 bis 13. Da heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles voll ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So, Paulus beginnt hier diesen Abschnitt mit der Aussage, ihr Lieben, seid stark in dem Herrn, denn ihr alle steckt in einem geistlichen Kampf. Da mag jetzt jemand sagen, das ist echt schrecklich. Eigentlich bin ich doch von Natur aus Pazifist. Ich will doch gar nicht kämpfen. Warum soll ich denn eigentlich in einem geistlichen Kampf stehen? Wisst ihr was? Das juckt euren Gegner überhaupt gar nicht. Du steckst in einem geistlichen Kampf, ob du willst oder nicht. Und darum sagt Gott, kämpfe, widerstehe, halte Stand mit meiner Kraft und meiner Rüstung. Also egal, wie du dazu stehst, du bist zum Kämpfen aufgefordert, es ist keine Option. Wir können versuchen, uns in unsere Schneckenhäuschen zu verkriechen und wir werden feststellen, das wird das Problem nicht lösen. Der Widersacher steht da und er ist zum Kampf bereit. Paulus sagt also, wir sollen kämpfen, aber er sagt nicht aus eigener Kraft, sondern schaut mal hier in Vers 10, es heißt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus appelliert hier also einerseits an uns, dass wir aktiv uns bemühen, diesem Problem entgegenzugehen. Und andererseits macht er uns aber deutlich, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können, sondern dass wir Gottes Hilfe brauchen. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir das hier verstehen in dieser ganzen Thematik des geistlichen Kampfes, dass es hier auch auf uns ankommt. Ihr wisst, ich liebe die Lehre von der Souveränität Gottes so sehr. Ich liebe es zu predigen, dass Gott alles in der Hand hat und dass Gott auch alles zu seinem Wohlgefallen vollbringt. Und dennoch heißt es hier, und das ist ein Imperativ im Text, Leute, macht euch gefasst, seid bereit, widersteht diesem Widersacher, der alles andere als wohlgesinnt ist euch gegenüber. Ich denke, die wenigsten von uns sind so naiv zu glauben, dass wir keine Konflikte hätten, oder? Wir alle sehen, dass wir in einer gefallenen Welt stehen und dass manche Dinge nicht stimmen und wir glauben meistens vielleicht sogar, dass eigentlich die Problembereiter das sind, was uns vor Augen stehen. Wir sehen vielleicht die globalen Probleme und sagen, naja, die sind ja irgendwie alle aus Menschenhand gemacht, so die Kriege, die auf der Welt zu finden sind. Wir sehen die finanzielle Ausbeutung von Menschen, wir sehen totalitäre Regime. Wir sehen, da ist doch eigentlich der Mensch am Werk an diesem Problem. Und selbst wenn wir ganz lokal in unsere eigene kleine Welt schauen, dann sehen wir, naja, mein Problem ist jetzt eigentlich nicht irgendein Geist, sondern ein schwieriger Kollege, mein zänkischer Ehepartner, die nervige Schwiegermutter oder wer auch sonst. Wir sehen irgendwie Menschen vor Augen als diejenigen, die eigentlich Konflikt in unser Leben bringen. Aber schaut mal, was hier in Vers 12 steht. Da heißt es, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus sagt hier, Leute, ihr habt das nicht einfach nur mit Menschen oder menschlichen, irdischen Problemen zu tun, ihr habt es mit Gewalten und Mächten zu tun, mit bösen geistlichen Mächten, die in einer Himmelssphäre sind. Und schaut mal her, er nennt sie hier sogar Weltenbeherrscher. Ja, wir haben ja diesen Spruch, Geld regiert die Welt. Das stimmt nicht ganz. Was Paulus uns hier sagt, ist, jemand anderes regiert diese Welt um uns her. Nämlich die Finsternismächte. In Epheser 2, Vers 2 wird mal gesagt, dass der Satan der Herr der Luft ist, der hier wirkt in dieser Welt. Der Satan ist derjenige, der hier auf dieser Welt so vieles prägt und in den Menschen wirkt, das heißt in Epheser 2, in den Söhnen des Ungehorsams, das heißt in den Menschen, die Jesus nicht kennen. Satan führt die einfach so wild herum und macht mit ihnen, was er will. Der Teufel wirkt mächtig in dieser Welt. Und gleichzeitig ist es so unwahrscheinlich verführerisch und listig. Er führt so auf so eine Art und Weise in dieser Welt, dass wir das manchmal eigentlich gar nicht so richtig wahrnehmen, dass da wirklich was Geistliches dahinter steckt. Vers 11 sagt, es handelt sich hierbei um listige Kunstgriffe des Teufels. An anderer Stelle heißt es mal, dass er wie ein Engel des Lichts in Erscheinung tritt und so tut, als ob er eigentlich ganz nett wäre. Aber in Wahrheit verbirgt sich hinter diesem Lichtglanz, hinter dem er sich versteckt, ein brüllender Löwe, der versucht, einen jeden von uns zum Fall zu bringen. Ihr seht also, wenn wir das sehen, dass so ein Widersacher uns entgegensteht, dann verstehen wir selbst als vielleicht pazifistisch gesinnte Menschen, dass wir wirklich, wie Paulus hier sagt, dass wir bereit machen sollen, diesem Kampf entgegenzutreten. Dass wir uns bereit machen sollen, dass wir widerstehen sollen. Dass wir wachsam und nüchtern sind. Aber so schrecklich uns der Teufel und seine Macht hier beschrieben wird, wisst ihr was? Wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Vor allen Dingen in Afrika, viele Stammesreligionen, viele Menschen sind von einer fürchterlichen Angst geprägt vor dieser geistlichen Welt. Auch in anderen Teilen der Erde. Die Angst nimmt sie so sehr ein, die Menschen, dass sie meinen, sie müssen Opfergaben bringen und quasi nach dem Pfeifen der Geister tanzen. Wir brauchen aber diese Angst nicht haben. Warum? Weil über genau diese Engelswelt wird uns gesagt, hat Jesus schon längst gesiegt. Wir haben in Kapitel 1, 21, 22 gelesen, dass Christus, nachdem er gestorben ist, von den Toten auferweckt wurde. Und er wurde nicht einfach nur von den Toten auferweckt, er wurde in den Himmel versetzt. Und da heißt es, er wurde über jedes Fürstentum, jede Gewalt und jede Kraft und Herrschaft gesetzt. Sein Name steht über alles. Nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen. Und dann heißt es in Vers 22, Epheser 1, Vers 22, und Gott der Vater hat alles den Füßen Jesu unterworfen, damit er das Haupt ist. König Jesus regiert hier in diesem Moment. Und der Teufel mag sein Unwesen treiben auf dieser Erde und die Menschen verführen und die Menschen zu so viel Übel und so viel Sünde treiben, aber er hat den Todesstoß bereits bekommen und eines Tages wird König Jesus ihn richten. Amen. Und trotzdem müssen wir diese Thematik ernst nehmen. Ich muss gestehen, ich habe eingangs geredet von den konservativen Skeptikern. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich meistens eher in diese Richtung tendiere, zu diesem Extrem und versuche alles irgendwie immer rational zu erklären. Aber der Teufel wirkt. Und das sagt uns dieser Bibeltext ganz klar. Die Frage ist nur, wie macht er das? Wie kann einer, der irgendwo in der Himmelswelt ist, wirken in unserem Leben? Was passiert da? Das klingt so ein bisschen abstrakt. Nun, dieser Textabschnitt, der steht in dem Kontext von all dem, was wir die letzten Wochen und Monate gehört haben. Und wenn ihr euch so ein bisschen an die letzten Predigten erinnert, dann wisst ihr vielleicht noch, dass wir in Epheser 4 dazu aufgerufen werden, dass wir uns um eine geistliche Einheit bemühen sollen. Jesus hat uns zusammengeführt und jetzt sollen wir einander ertragen, heißt es sogar wörtlich. Wir sollen dafür kämpfen, dass wir eine Einheit als Gemeinde sind. Weil da heißt es dann, dass wir einander helfen sollen, geistlich zu wachsen. Und dass wir einander voranbringen. Und dann kommt Paulus auf so ganz praktische Lebensbereiche wie die Ehe. Und Paulus redet darüber, Ehemänner, liebt eure Frauen bis in den Tod. Und ihr Frauen, ehrt eure Männer. Und dann geht es weiter zu den Kindern. Und er sagt, Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Und Eltern, sorgt euch um eure Kinder, damit sie Jesus kennenlernen. Und dann unmittelbar vor unserem Text geht er noch auf das Arbeitswesen ein. Er sagt, Leute, seid treue Arbeiter. Bemüht euch in eurem Leben, dass ihr eben ehrlich und aufrichtig arbeitet. Ja, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Chefs, bezahlt eure Arbeiter gut. Aber auch der Arbeitgeber ist der Arbeit wert. So, wir sehen all diese Bereiche und Paulus macht all diese, diese herausfordernden Aussagen, wie wir diese Bereiche meistern sollen. Und vielleicht stellst du in deinem Leben dann ebenso fest wie ich, dass das alles ganz schön schwer ist. Es ist ganz schön schwer, in der Gemeinde Einheit zu bewahren. Wenn ich dann daran denke, ich bin jetzt 1,5 Jahre hier. Es waren schon einige zwischenmenschliche Konflikte. Das geschieht so leicht, dass da so zwischenmenschliche Konflikte sind. Oder wer verheiratet ist, der weiß vielleicht auch, dass es gar nicht immer so einfach ist, seine Frau so sehr zu lieben oder seinen Mann so sehr zu ehren. Und es ist auch nicht immer einfach, auf der Arbeit wirklich sich zu bemühen, treu und toll zu arbeiten, wenn man es die ganze Zeit vom Chef oder irgendeinem Kollegen reingewirkt bekommt. Ihr stellt fest, all diese Bereiche, wo eigentlich sich unser Christsein auswirken sollen, die sind angefochten. Und wisst ihr warum? Genau wegen dieser geistlichen Wirklichkeit. Da kämpft der Teufel. Er kämpft in deinem Leben. Er kämpft nicht irgendwo nur mystisch in irgendeiner anderen Sphäre. Er kämpft hier und jetzt in deinem Leben. Er kämpft hier und jetzt darum, dass du nicht so lebst wie Christus, dass du nicht liebst, selbst wenn du es willst. Ich stelle fest, dass viele dieser Dinge, dass ich die so oft möchte und nur so schwerlich tun kann. Ihr seht also, wir alle sind in unserer Praxis angefochten, in unserem Lebensalltag von dieser geistlichen Wirklichkeit. Und das bedeutet also auch, diese Thematik, die wir heute anschauen, dieser geistliche Kampf, je nachdem, wie wir damit umgehen, das hat eine Auswirkung auf die praktischsten Bereiche deines Lebens. Wenn wir diesen Bereich ignorieren, oder wenn wir das überhaupt ignorieren, wenn wir gar nicht daran denken, dass es da einen Teufel gibt, der ein Widersacher ist in unserem Leben, dann könnt ihr euch sicher sein, dann kann er uns die Suppe sehr leicht versalzen. Dann hat er ja schon quasi gewonnen. Weil wer ihn ignoriert, der meidet ihn auch nicht, der fürchtet ihn auch nicht und der widersteht ihm nicht. Wir alle stecken in diesem Kampf und das ist eine ganz schön große Sache. Jetzt merken wir, okay, dieser Feind ist ganz schön schrecklich und groß, er ist ein Weltenbeherrscher. Wie kann ich, armer kleiner Mensch, denn bitte diesen Versuchen und diesem Teufel widerstehen? Und die Antwort ist, du kannst erstmal gar nichts. Wisst ihr, der Teufel hat tausende Jahre Erfahrung. Der hat tausende Jahre Erfahrung, wie man Menschen richtig verführt. Und der hat so richtig das Erfolgskonzept raus. Du als einzelner Mensch kannst gar nichts. Aber, wie Paulus ja schon eingangs gesagt hat, wir sollen stark sein, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Macht der Stärke Gottes. Und das führt uns zu unserem nächsten Punkt. Gott hat sein Volk mit einer geistlichen Waffenrüstung beschenkt. Und ich möchte diesen Abschnitt mal vorlesen, die Verse 14 bis 17, und ihr könnt es mit mir mitlesen. Da steht, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hier kommen wir also zu dieser berühmt-berüchtigten Waffenrüstung Gottes. Und ich habe in meiner Vorbereitung mal im Internet geschaut und wisst ihr was, es gibt ganze Predigtserien zu diesen drei Versen. Manche Prediger schaffen es da wirklich, 20 Predigten zuzuhalten. Die nehmen dann jeden Aspekt heraus und versuchen quasi zu deuten, was das bedeutet für uns. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit dieser ganzen Sache, weil ich glaube, dass Paulus, als er von dieser Waffenrüstung Gottes geredet hat, gar nicht so sehr irgendwie an so einen römischen Soldaten gedacht hatte mit seiner Ausrüstung und dann jetzt so sagt, so das ist all die Ausrüstung, die wir uns anziehen. Achte darauf, dass du den richtigen Helm anhast und achte darauf, dass du das richtige Schild am Arm hast. Ich glaube, als Paulus diesen Text schrieb, hatte er etwas anderes vor Augen. Nämlich etwas, was der Prophet Jesaja uns aufzeigt. Im Propheten Jesaja wird berichtet von dem königlichen Gotteskrieger, könnte man sagen. Gott selbst, Gott der König, der gleichsam ein Krieger ist. Und wisst ihr was? All die Aspekte, die wir in diesem Text hier finden, genau die stehen auch in Jesaja in Bezug auf diesen Gotteskrieger. In Jesaja 11, Vers 15, da heißt es, dass der Nachkomme aus dem Stamm Isais, und das ist wer? Jesus Christus, dass er den Gürtel der Gerechtigkeit um seine Lenden trägt und die Wahrheit als der Gurt seiner Hüften. Und in Jesaja 52, Vers 7 wird beschrieben, wie dieser große König, wie er letztendlich Heil ausruft auf diese Erde. Da heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füßen dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten bringt, der Errettung verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. In Epheser 2,17 haben wir das schon mal gehört und da hieß es, da kam jemand und er verkündigte uns Frieden, den Nahen und auch den Fernen. Wisst ihr, wer das war? Könnt ihr euch noch erinnern? Jesus. Es ist Jesus. Und dann letztendlich heißt es auch in Jesaja 59,17, als Gott die Ungerechtigkeit in dieser Welt sah und das alles so übel war, was die Menschen getan hat, dass er selbst auszog, gekleidet mit dem Panzer der Gerechtigkeit und dem Helm des Heils auf seinem Haupt, um in dieser Welt Heil und Gerechtigkeit zu schaffen. Wenn Paulus also hier sagt, seid stark in der Kraft Gottes, durch die Waffenrüstung Gottes, dann glaube ich, meint eigentlich Paulus das, hey Leute, seid stark in Jesus Christus. Er selbst ist die Waffenrüstung Gottes, oder man könnte einfach sagen, das Evangelium und alles, was damit verbunden ist, das ist die Waffenrüstung Gottes, die uns eben schützen kann vor den Machenschaften des Teufels. Und da greift er ja dann eben auch ganz verschiedene Dinge auf. Ich versuche da mal ein bisschen schneller durchzugehen. Er redet zum Beispiel davon, dass wir die Wahrheit an uns tragen sollen und dass wir das Schwert des Wortes Gottes in unserer Hand tragen sollen. Und das ist einfach nichts anderes wie die Wahrheit Gottes, die er in seinem Wort uns gibt. Wir müssen die Wahrheit kennen. Wir müssen Gottes Wort kennen, wenn wir dem Teufel widerstehen wollen. Denn wisst ihr, es ist ganz schön schwer im Leben Entscheidungen zu treffen, wenn man gar nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll. Und es ist auch ziemlich schwer, Schutz in einer Festung zu finden, wenn man sie nicht kennt. Und es ist auch ziemlich schwer, sich in Schultern zu bergen, die einem fremd sind, oder? Deswegen die große Frage, die hier eigentlich gestellt wird, ist das, kennst du Jesus? Ich meine, jetzt nicht nur so aus der Sonntagsschule ein paar Geschichten, sondern kennst du ihn wirklich persönlich in deinem eigenen Leben? Lebst du wirklich eine Beziehung mit ihm oder kennst du ihn nur vom Hörensagen? Seht ihr, es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort ernst nehmen, dass wir Jesus Christus kennen. Denn wenn wir ihn nicht kennen, wie glauben wir dann, dass wir bei ihm Schutz finden könnten? Wir würden ihn ja gar nicht suchen. Ihr kennt vielleicht die Versuchungsgeschichte von Jesus, als er in der Wüste war und der Teufel kam und ihn versucht hat. Und obgleich ich nicht glaube, dass uns dieser Bibeltext lehren will, mach's wie Jesus, um dem Teufel zu widerstehen, sondern ich glaube, der Text lehrt uns eigentlich, Jesus ist der Einzige, der dem Teufel wirklich widerstanden hat. So sehen wir dennoch, dass das, was Jesus tut, ist, dass er entgegnet dem Teufel mit dem Wort Gottes, er kennt die Wahrheit. Und ich merke ganz praktisch, dass es so wichtig ist, die Wahrheit zu kennen in der Auseinandersetzung mit so vielen, ich sag mal, irrsinnigen Meinungen, die es heutzutage gibt. Früher hatte ich immer ganz arg Angst vor Irrlehre, vor falschen Weltbildern, vor einfach falschen Dingen. Und ich habe mich dann versucht, auseinanderzusetzen mit diesen verschiedenen, in Anführungsstrichen, Lügen, falschen Lehren. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Das ist ein endloses Ding. Es gibt so viele irrige Wege in dieser Welt, dass du dich total verzetteln kannst und du wirst sie niemals alle entdecken. Und selbst, weißt du was, selbst wenn du alle begriffen hast und weißt, wie der Hase läuft, der Teufel hat Jahrtausende lange Erfahrung, der wird einfach neue Dinge bringen, neue Verführungen. Was dich bewahren kann im Gegensatz ist aber das, die Wahrheit zu kennen. Und man stellt dann auf einmal fest, wenn du die Wahrheit kennst, wenn du wirklich ganz tief weißt, was Gott eigentlich im Evangelium für uns bereit hat, dann lernst du schnell zu unterscheiden, wenn jemand dir irgendwas anderes sagt. Dann merkst du, hey, stopp, das ist aber nicht der Jesus, den ich kennengelernt habe. Mein Jesus sagt, mein Heil ist sicher in ihm. Wenn du mir sagst, ich muss erst zu deiner Kirche gehören, damit ich Heil finden kann, dann stimmt es aber nicht mit meinem Jesus überein. Seht ihr, wir müssen die Wahrheit kennen und mit der Wahrheit in der Hand kämpfen. Und ich glaube, das zeigt uns letztendlich auch, dass wir ganz neu vielleicht auch unseren Umgang mit der Bibel reflektieren müssen. Ich weiß, das klingt immer so hart, wenn man sagt so zack, schau, dass du die Bibel liest und dass du betest, aber ich merke immer wieder in der Realität, dieser Spruch ist so wahr, den mal, ich weiß gar nicht, irgendjemand mal gesagt hat, dass entweder die Sünde dich von Gottes Wort abhält oder Gottes Wort von der Sünde. Es ist so wahr. Und deswegen sollen wir gekleidet sein mit Wahrheit und deswegen sollen wir das Schwert des Wortes Gottes in der Hand halten. Aber wir sollen auch mit etwas anderem gekleidet sein, nämlich Gerechtigkeit und Heil. Das seht ihr hier in den Versen 14 und 17. Der Teufel ist ja nicht nur ein listiger Verführer, sondern Offenbarung sagt uns auch, er ist ein Ankläger. Der Teufel steht tagtäglich, Tag und Nacht, heißt es in der Offenbarung, vor Gott und klagt dich und mich an. Den ganzen Tag klagt er dich an und du kennst vielleicht diese Anklagen des Teufels, oder? Kennst du diese Gedanken, wenn der Teufel dir sagt, schau dich an? Was für ein Reinfall von Christ bist du eigentlich? Du hast jetzt schon wieder die gleiche Sünde getan, die du eigentlich immer tust. Du bist schon wieder in deine Lieblingssünde gefallen. Du kannst einfach nicht aufhören zu lästern. Du kannst dein Temperament gar nicht kontrollieren. Und egal wie oft du es vornimmst, du wirst es nicht schaffen, deine Augen rein zu behalten. Kennst du diese Anfechtung des Teufels? Wenn er dir sagt, du bist eine Niete. Du. Und dann sagt er, du kleiner einfältiger Mensch, meinst du wirklich, dass Gott etwas Großes mit dir vorhaben kann? Dass Gott dich lieben kann, so wie du bist? Meinst du denn wirklich, dass Gott etwas mit einem so großen Sünder anfangen kann? Kennt ihr diese Versuchung? Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Ankläger. Er will euch sagen, dass euer Heil nicht sicher ist und dass Gott euch nicht liebt. Und dabei sagt doch Gottes Wort ganz klar, denn aus Gnade sind wir errettet aus Glauben und das nicht aus uns. Es ist Gottes Gabe. Und Jesus Christus hat uns nahegebracht, die wir fern waren. Jesus Christus hat uns neu gemacht und er liebt uns. Er hat uns gesegnet mit einem jeden geistlichen Segen. Wisst ihr, wie wichtig es ist, dass wir diese Botschaft des Evangeliums kennen? Ich glaube, das ist der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Wir können die nicht oft genug hören. Denn jeden Tag aufs Neue wird der Teufel dich anklagen. Und wenn du sündigst und fällst, wird er dich dadurch lähmen. Aber wenn du dir dann immer wieder aufs Neue zusprichst, Christus ist mein Fels, er ist mein Erlöser, dann findest du da die Kraft, um ihm zu widerstehen. Ich weiß nicht, ob das historisch korrekt ist, was ich euch jetzt gleich vorlesen werde, ob das wirklich so von Luther gesagt wurde, aber ich liebe diese Predigtszene aus dem Lutherfilm. Habt ihr den Lutherfilm schon mal gesehen? Ich liebe diese Szene, also ich habe die schon hunderte Male angeschaut. Die ist für mich heroisch und ich möchte die euch vorlesen. Luther steht da vor der Gemeinde, ich meine in Wittenberg, und er spricht furchtbar, unversöhnlich. So habe ich Gott empfunden. Er bestraft uns in diesem Leben, übergibt uns nach dem Tod dem Fegefeuer, verurteilt Sünder dazu, für alle Ewigkeit in der Hölle zu brennen. Aber ich täuschte mich. Diejenigen, die Gott als zornig sehen, sehen nicht sein wahres Gesicht. Sie blicken auf einen Schleier, als seien sie vor seinem Antlitz, als seien vor seinem Antlitz dunkle Gewitterwolken aufgezogen. Wenn wir wahrhaft glauben, dass Jesus Christus unser Erlöser ist, dann haben wir einen Gott der Liebe. Und wer auf Gott, unseren Herrn, vertraut und glaubt, sieht sein freundliches Herz. Und dann spricht Luther, und wenn der Teufel euch eure Sünden ins Gesicht wirft und erklärt, dass ihr Tod und Hölle verdient habt, dann sagt ihm, ich gebe zu, dass ich Tod und Hölle verdient habe, na wenn schon. Weil ich einen kenne, der für mich gebüßt und alle Schuld auf sich genommen hat, sein Name ist Jesus Christus, Sohn Gottes, und wo er ist, oh ja, da will auch ich sein. Ihr Lieben, das ist die Rüstung, die Gott uns gibt. Das ist das Evangelium, das wir kennen sollen. Und das musst du dich wirklich jeden Tag aufs Neue darauf besinnen, dass du so geliebt bist, wenn der Teufel dich anklagt. Denn wie Paulus an anderer Stelle sagt, er ist gewiss, dass nichts und niemand, weder Tod noch Leben, noch Engel oder Fürstentümer oder irgendwelche Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und dann letztlich heißt es auch, sollen wir das Evangelium des Friedens weitergeben. Wir sollen bereit sein. Wisst ihr, wenn der Teufel mal wieder einen zwischenmenschlichen Konflikt angezettelt hat, zwischen dir und deiner Ehefrau oder deinem Freund und dir oder mit einem Arbeitskollegen oder sonst irgendwas, das, was dem Teufel den Stachel nimmt aus diesem Konflikt, ist diese ganze Geschichte mit dem Evangelium zu erwidern. Die Sünde zu ertragen und zu vergeben. Paulus sagt einmal, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wisst ihr was? Wenn wieder mal ein Konflikt mit Menschen ist und ihr merkt, an mir hat sich jemand vergangen, was dem Teufel die Kraft gibt, ist, wenn dieser Konflikt uns spaltet. Was dem Teufel die Kraft nimmt, ist, wenn wir sagen, ich bin bereit, diese Schuld zu vergeben. Christus hat mir vergeben, ich will auch vergeben. Wir müssen bereit sein, dieses Evangelium im Herzen zu tragen und auch auszuleben und weiterzugeben. Und dann heißt es auch zu allerletzt, dass wir im Glauben gegen den Teufel, gegen seine feurigen Versuchungen widerstehen sollen, als unser Schild. Was mir so in meinem persönlichen Leben auffällt, ist, die größten Versuchungen, die der Teufel mir bringt, das sind immer die Dinge, die ich irgendwie nicht habe in meinem Leben, vor meinen Augen, die ich nicht sehen kann. Dinge, die ich mir vielleicht wünsche, Dinge, die ich versuche zu ändern und es klappt nicht. Vor meinen Augen sieht alles anders aus und der Teufel sagt immer, das siehst du doch, Gott. Gottes Verheißung gilt dir doch gar nicht für dich. Und vielleicht kennst du diese Versuchung. Vielleicht denkt sich das manch einer bei einer Sünde, die er nicht los wird. Vielleicht denkt sich das einer bei einem Wunsch, der nicht erfüllt wird, weil vielleicht, keine Ahnung, kein Ehepartner kommt oder sonst irgendwas. Und du fragst dich dann, Mensch Gott, ich bete doch schon so lange dafür. Liebst du mich denn nicht? Und der Teufel sagt, nein, er liebt dich nicht. Aber wir lesen in der Bibel, dass wir aus Glauben leben und nicht aus Schauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie oft Abraham vom Teufel gehört hat, dass Gott ihn vergessen hat? Abraham, du bist so alt, du wirst keine Kinder mehr kriegen. Abraham, vielleicht hast du es einfach viel zu oft verbockt, dass Gott es dir gar nicht mehr geben möchte. Ihr Lieben, egal was Gott uns gibt oder nicht gibt in dieser Welt, eines sagt die Bibel ganz klar, das ist die Verheißung Gottes, dass denen, die zu ihm gehören, alles zum Besten dient. Und darauf darfst du vertrauen, denn Gott wird ein Gott genannt, der nicht lügen kann in Titus 1. Gott steht zu dir und deswegen heißt es hier, halte fest im Glauben, befass dich mit deinem Gott, vertrau ihm und das wird die feurigen Pfeile des Teufels auslöschen. Und das führt uns zu unserem allerletzten Punkt dieser Predigt, zu dem geistlichen Beistand, den Gott uns auch gibt. Das heißt, in den Versen 18 bis 22, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allen Gebeten und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er euer Herz tröste. Es gibt letztendlich zwei Dinge, die wir hier eigentlich in Anspruch nehmen sollen. Und das ist erstens Gebet und zweitens die Gemeinschaft mit Gläubigen, der Beistand von Gläubigen. Der Beistand, den Gott uns geben will, ist erstens er selbst und zweitens unsere Glaubensgeschwister. Und seht ihr, wenn wir verstehen, dass wir in einem so großen Kampf stehen, wenn diese ganze Welt in einem so großen Kampf steht, dann verstehen wir vielleicht auch, warum Paulus sagt, Leute, betet zu jeder Zeit, in allen Gebeten und Flehen, ihr braucht es, weil euer ganzes Leben ist angefochten. Leonard Ravenhill sagte mal, kein Mann oder keine Frau ist größer als ihr Gebetsleben. Und ich glaube auch, unsere Fähigkeit, in diesem geistlichen Kampf zu widerstehen, das Böse zu meiden, das Gute zu tun, das steht irgendwo in Relation zu unserem Gebetsleben. Und ich frage mich manchmal, wie wir meinen, unsere zwischenmenschlichen Konflikte lösen zu können, wenn wir es nicht mal schaffen, zusammen zu beten. Ich möchte euch da ermutigen. Ich weiß, wie unfassbar schwer das ist, euch als Ehepaare. Nutzt die Möglichkeit, miteinander zu beten. Unser lieber Bruder Andrew hat einmal einen Satz gesagt, der mich tief geprägt hat. Er hat gesagt, er nimmt es den Menschen gar nicht übel, dass sie so wenig beten, weil er sagt, das ist das Schwerste überhaupt. Zu beten ist eine so schwere Sache, die fällt uns allen so schwer. Aber sie ist so nötig. Wir brauchen es so sehr. Und deswegen lasst uns alle Zeit beten, lasst uns danach streben und lasst uns auch in der Gemeinschaft beten und füreinander beten. Denn schau mal links und rechts von dir, weißt du was? Dieser Mensch, der neben dir sitzt, ist genauso vom Teufel angefochten wie du. Und er braucht genauso die Hilfe Gottes wie du. Deswegen betet füreinander und miteinander. Und dann heißt es ja auch, Paulus sagt, betet für mich als Prediger des Evangeliums. Leute, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, könnt ihr euch vorstellen, wie sehr man angefochten ist manchmal im Predigtdienst? Ich war über die letzten Monate manchmal wirklich, also bis zur Verzweiflung eigentlich geplagt. Ich frage mich jeden Tag eigentlich, wie ich das 50 Jahre durchstehen soll oder wie lange ich auch immer im Predigtdienst sein werde. Und ich weiß, aus mir, aus meiner eigenen Kraft, keine Hoffnung, keine Chance. Also wenn es um mich ginge, der Teufel würde mich morgen umschubsen, dann wäre ich morgen schon weg vom Fenster. Ich brauche euer Gebet. Alle anderen Prediger, Missionare brauchen euer Gebet. Denn sie werden angefochten. Unsere ganze Gemeindegründung braucht dieses Gebet. Glauben wir wirklich, dass wir ein Licht im Münchner Osten sein können, wenn wir nicht beten? Es wird nicht funktionieren. Und wisst ihr, ich glaube, die Anfechtung beginnt schon da, wie schwer es uns allen fällt, den Gebetskreis wahrzunehmen. Oh, was für eine Versuchung, morgens früh aufzustehen, um vor dem Gottesdienst zu beten. Puh. Ich bin schon tausendmal dieser Versuchung, konnte ich nicht widerstehen, bin schon tausendmal dann zu spät gekommen oder gar nicht gekommen. Ich möchte euch einfach nur das deutlich machen, wisst ihr, das ist wichtig. Und dann macht letztlich Paulus auch klar, Leute, es ist wichtig, dass wir Anteil haben am Leben des anderen. Paulus war bereit, aus dem Gefängnis, er war in der Gefangenschaft, da seinen Freund Tychikus zu senden, damit er der Gemeinde in Ephesus sagt, was bei ihm los ist. Und gleichzeitig, dass die Gemeinde in Ephesus, dass er auch wieder ein Feedback kriegt, was in Ephesus los ist. Es ist so wichtig, dass wir am Leben des anderen Anteil haben, dass wir einander ermutigen, dass wir einander diese Dinge zusprechen, dass wir füreinander beten. Ihr Lieben, so können wir diesen geistlichen Kampf bestehen und gewinnen. Und dann werden wir sehen, widersteht dem Teufel, heißt es mal an einer Stelle, und dann wird er sich auch zurückziehen. Ich möchte schließen mit den letzten beiden Versen. Paulus sagt, Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Wisst ihr, du bist unendlich gesegnet. In all diesem Kampf, du bist unendlich geliebt, du bist unendlich begnadet in Gott. All das ist die Wirklichkeit. Du hast Frieden mit Gott. Du bist geliebt von Gott. Gott ist dir gnädig, wenn du an Jesus glaubst. Und das alles mit unvergänglicher Liebe. Seht ihr, wenn wir so reich gesegnet sind, warum wollen wir uns denn überhaupt dem Teufel einfach preisgeben? Ist es nicht wert, zu kämpfen für diesen Gott, der uns erlöst hat und der uns so sehr geliebt hat? Ich hoffe, dass all das, was wir aus dem Epheserbrief die letzten Monate gehört haben, dass es uns ermutigt, als einzelne Christen und als Gemeindegründung voranzuschreiten und diesen guten Kampf zu kämpfen. Amen.